Oh, verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Der ist aber komisch über Exzentriker und Eigenwille. Ja, wir haben heute zu Gast Herrn Dr. Michael Bauer aus München. Er ist als Journalist, als Autor, Schriftsteller unterwegs, hat eine unglaubliche Zahl von Filmen, Fernsehbeiträgen gedreht. Und
das wächst mit dem Alter.
Ja, das wächst schon an, ja. Aber es ist schon sehr beachtlich. Und er wird uns heute Abend einen interessanten Autor vorstellen. Mit dem haben Sie sich, glaube ich, schon während Ihres Studiums beschäftigt.
Er verfolgt das war Ihre, mich, ja. Er verfolgt mich.
War, glaube ich, Ihr Dissertationsthema.
Ja, ja.
Herr Dr. Bauer hat studiert, klar bei dem Titel, und zwar Germanistik und Theaterwissenschaften und das Ganze in München, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und eben mit einer Dissertation über Oskar Panizza seinen Doktor erworben. Wir haben es gerade so in unserem Austausch davon gehabt, ich habe mich mit Panizza etwa in dem Alter beschäftigt, in dem unsere Studenten jetzt sind, und habe das sehr genossen und auch schon ein bisschen früher, nämlich als ich meinen Zivildienst gemacht habe in einer psychiatrischen Klinik, bei der habe ich dann noch mein Studium verdient, auf einer geschlossenen Station, das war ziemlich spannend. Und ich glaube, wenn wir heute was über Panizza hören, dann gehört dazu auch ein paar Blicke in diese Welt zu werfen. Ja, bin sehr gespannt und neugierig auf den Vortrag, viel Vergnügen dabei.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es gehört ja zu den letzten Abenteuern in unserer Zeit, wenn man an einem Wintertag mit der Deutschen Bahn von München nach Konstanz fährt. Ich habe das Abenteuer bestanden mit drei verschiedenen Verspätungen, bin entsprechend früh morgens losgefahren. Ja, dieser Oskar Panizza beschäftigt mich wirklich seit langer Zeit. Ich bin auch der größte Kenner auf diesem Gebiet, das kann ich ganz leicht sagen, weil eigentlich niemand ihn kennt. Insofern ist es sehr einfach, der größte Kenner zu sein. Kleine Ausnahme, der Wikipedia-Artikel, da muss ich wirklich sagen, das ist ein mustergültiger Wikipedia-Artikel. Ich wollte eigentlich immer den für Wikipedia schreiben, war dann irgendwie zu faul, es hat sich nicht ergeben, wie auch immer. Und plötzlich war da ein ganz ausgezeichneter drin, den ich wahrscheinlich so gut gar nicht hätte schreiben können. Also es wird immer viel gelästert jetzt über Wikipedia und so. Auch im Zusammenhang mit Wikilinks. Aber das Wikipedia ist wirklich in dem Fall, was Panizza betrifft, hervorragend. Exzentriker, was sind das für Menschen? Ich glaube, dass wir alle in der Pubertät mehr oder weniger dazu neigen, Exzentriker zu sein. Das heißt, aus dem Kreis der Familie zu treten und auf den Putz zu hauen, der eine heftiger, der andere weniger heftig. Auf alle Fälle für reifere Menschen, denke ich, gibt es dann, können wir aus dem Bauch raus drei Kategorien finden. Die Shishi-Exzentriker, die gibt es in München vor allem, das sind so Leute wie Wolfgang Job und so weiter oder Paris Hilton, das sind Leute, die fallen aus der Rolle, weil das zu ihrem Image gehört und weil sie damit viel Geld verdienen, über die wollen wir heute nicht sprechen. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, vielleicht können wir es so nennen, Tat-Exzentriker, das sind Leute wie Banksy, viele große der Kunst, einfach Leute, die was tun müssen, was nicht den Normen entspricht, damit anecken, aber sich mehr oder weniger dann doch durchsetzen. Und zuletzt gibt es Psychoexzentriker, die gar nicht anders können, als aus dem Kreis des Normalen rauszutreten. Und dann, viele kommen auch nie mehr zurück in diesen Kreis. Zwischen einem das normale attackierenden Künstler, denke ich, und einem Tatexzentriker, wenn man es so nennen will, und einem Psychoexzentriker, da gibt es Verbindungen. Das heißt, die einen müssen was tun und geraten dann einfach an seelische Grenzen oder an Belastbarkeitsgrenzen, dass sie gar nicht anders können, als die Normalität zu verlassen. Ein uralter Begriff dafür ist Genie und Wahnsinn, das ist so ein Topos geworden, bis in die heutige Zeit immer wieder. Der gute Panizza, über den wir heute sprechen wollen oder den ich Ihnen gerne nahe bringen würde, der hat selber ein Buch auch zu diesem Genie und Wahnsinn schon vor 1900 geschrieben. Sein Motto im Leben wie in der Literatur war: Handle, wie dir dein Dämon vorschreibt. Streckst du vor den Konsequenzen in der Welt der Erscheinung zurück, dann ist sie stärker wie du. Setzt du dich durch, dann bist du obsiegender. Du gehst vielleicht zugrund, Aber zugrunde gehen wir alle in der Welt der Erscheinungen. Das ist ja das Los von uns allen. Mein Tipp an dieser Stelle für die Jüngeren unter Ihnen, die es vor sich haben, das Leben, folgen Sie während und nach dem Studium Ihrem Dämon. Er ist es wert. Exzentriker sind Menschen, die sich über die Welt der Erscheinung hinwegsetzen. Diese Außenwelt besteht aus dem, was wir sehen, was wir vielleicht als Projektion uns schaffen, ein Hochschulgebäude, eine Aula, Sitzreihen. Die Innenwelt ist das, was uns treibt, Panizzas Dämon, der uns musizieren lässt, schreiben lässt, malen lässt, programmieren lässt, was immer. Es ist dies die innere Stimme, die uns ein Studienfach wählen, einen Beruf ergreifen lässt. Die Frage ist immer, wie weit folgen wir unserem Dämon? Wie weit treten wir aus dem Zentrum der Gesellschaft, aus dem Normalen heraus? Oder andersrum, wie sehr passen wir uns dem Mainstream an, der vorherrschenden öffentlichen Meinung? Lassen wir uns von Verkaufszahlen lenken, von Auflagenhöhe, von Einschaltquoten beherrschen? Dann hat die Welt der Erscheinungen gesiegt. Oder machen wir unser Ding, dann haben wir und unser Dämon gesiegt. Nehmen wir zeitgenössische Exzentriker wie vielleicht Bushido. Was ist da noch echt an seinen Texten? Kann jemand Hunderttausende verdienen und sich immer noch als Stimme des Ghettos verstehen, so tun, als ob er in einer Plattenbausiedlung lebt? Wohl nicht. Erfolg, das ist meine These, Erfolg tötet Exzentrik oder biegt sie zur Shishi-Exzentrik hin. Zurück zu Panizza. Er begann als Psychiater und beschloss sein Leben als Psychopath in einer geschlossenen Abteilung. Er ist der einzige deutsche Schriftsteller, und das macht ihn, finde ich, interessant, so bin ich auch drauf gekommen. Ich habe in jüngeren Jahren alles von Tucholsky gelesen und irgendwo stand bei Tucholsky dieser Panizza, man kann überhaupt nichts über ihn lesen, man sollte etwas über ihn schreiben, und das habe ich dann Jahrzehnte später wahrgenommen, weil es mich wirklich auch so interessiert hat. Er ist der einzige deutschsprachige Schriftsteller, vielleicht sogar der einzige europäische Schriftsteller, der ein Jahr Einzelhaft wegen eines Buches bekommen hat, der diese Haft absitzen musste und der dann ins Exil gehen musste. Das ist wirklich, also vielleicht kenne ich nicht alles, aber es ist meines Erachtens ein einzigartiger Fall. Er selbst hat sich dann von München verabschiedet, wo er studiert hat und sein Buch, das Liebeskonzil, sein Hauptwerk, veröffentlicht hat, mit einem, wie er es nannte, Abschied von München, Untertitel, ein Handschlag. Ich möchte ihn kurz daraus zitieren. Meine lieben Münchner, ich gehe jetzt von euch. Wir sind lange beisammen gewesen. Setzt euch her zu mir. Wir wollen ein bisschen Konzil halten, ein süß vertrauliches Liebeskonzil. Ihr sollt nicht lediglich mit Alkohol und Biersuden in der geistigen Geschichte Europas stehen. Die Fleischerinnerung ist bei euch die vornehmste. Den halben Süden Deutschlands und der Schweiz verseht ihr mit euren vortrefflichen Rostbeefs und eure Schlachthäuser sind mustergültig. Aber wehe, wer euch und euren Fleischermesser mit anderen Dingen als mit Rostbeefs und Kuttelfleck in die Quere kommt. Wehe, wer euch zumutet, Gedanken zu verdauen. Ihr zerhackt und zermetzgert ihn in der entsetzlichsten Weise. Feindselig schlosset ihr euch immer ab gegen alles, was Geist bedeutete. Es war eure einzige Feindschaft, diese aber war unerbittlich. Sonst wart ihr gut, oh Herzensgut. Ihr wart so gut wie das Fleisch, wie das Schmalz zu euren Nudeln. Eine schmalzgute Menschensorte, aber wehe, wer euch mit Geist entgegentritt. Da werdet ihr unbarmherzig. Und so habt ihr jede freie geistige Bewegung bei euch erstickt. Lebt wohl, liebe Münchner. Kleiner Einschub, es gibt in München bis heute keine Panizzastraße. Es wundert vielleicht nach diesem Text nicht, aber wir müssten selbst eigentlich unter einem SPD-Bürgermeister nach so langen Jahren vielleicht drüber hinwegkommen können. Später dann im Exil wetterte Oskar Panizza gegen den Papst, den Kaiser und gegen Deutschtümelei. Denn was ist Deutschland, was ist Bayern? Das Ganze nur ein schlechter Witz. Von Rummelsburg hinab ist Weiher nicht wert, dass man bei Austerlitz einmal gekämpft mit Freudenfeuern. Von Sedern preist das Schlachtgeschütz. Das Ganze nur eine Menschenherde, die ihren Gott und Fürsten preist. Zum Pflügengut, zum Dung der Erde, bis sie ein anderer verspeist. Wohl weiß ich, dass ihr liegt an Ketten, euer Lebensziel nur Zeitvertreib. Und das für euch, es gilt zu retten, des Lebens Notdurft, Kind und Weib, des Fürsten Eigentum, des Fetten, sind eure Knochen, Seel und Leib, doch eure Not nicht zu bekennen, den großen weißen Negerstaat, euer Hundeleben nicht zu nennen, das schiene mir denn doch Verrat. Exzentriker Panizza, der polternde Schüler Heinrich Heines, schrieb diese Verse 1899 in Paris. Er attackierte mit seinem Gedichtband Parisianer, Kirche und Kaiserreich, die Politik der Pfaffen und die Prunksucht Kaiser Wilhelms II. Zitat nochmal kurz. Ich glaube an Christus eingeborenen, vom Vater eingeborenen Sohn, der alle Schafe, die verloren, versammelt einst um seinen Thron. Und der die Fürsten hat erkoren zu Göttern hier auf Erden schon. So sprachen immer schon die Prasser, bei Gott, dass euch der Teufel hol, die auf der Kanzel priesen Wasser und heimlich soffen Alkohol. Entsage, Freund, lerne entsagen, entsagen macht den Mann zum Christ. Einen Spruch zu seinem Vorteil sagen kann jeder Hahn auf seinem Mist. Hör auf die tausendfältigen Klagen, wenn etwas an dir menschlich ist, komm nicht als Gott und nicht als Denker mit Dingen, die kein Mensch erhört. Lass alles Viren und Gestänker und werde Mensch aus einem Pferd. Pferd war die Metapher Panizzas für den Kaiser. Dieser Panizza liebte die Provokation. Er versprach sich in einer Zeit, in der es noch Tabus gab, er versprach sich davon auch literarischen Erfolg. Die Tatexzentriker, die Bohème, auch die jungen Wilden unserer Tage, provozieren absichtlich die Gesellschaft und die Normen ihrer Kunst, um sich durchzusetzen, sich Gehör zu verschaffen. Das war immer so, das Problem ist heute nur, es gibt eigentlich keine Tabus mehr. Um sich in fortgeschrittenem Alter in die Psychiatrie einweisen zu lassen, lief Panizza um 1900 halbnackt durch Schwabing. Doch wen kümmert es heute in Schwabing, wenn dort irgendjemand halbnackt auf der Straße läuft? These, die Exzentriker unserer Tage haben es schwer. Sie müssen durch Feuchtgebiete warten, um in Shows geladen zu werden. Bei Panizza war das anders. Dort war der Staat sehr sensibel für Provokation, sehr schnell in der Aburteilung, sehr schnell auch mit Gefängnis und wie wir sehen werden, auch mit psychiatrischen Maßnahmen. Auch Oskar Panizza wollte Ende des 19. Jahrhunderts auf sich und sein Schreiben aufmerksam machen. Sein Liebeskonzil war eine gezielte Provokation. Kirche und Kaiserreich bzw. die bayerische Staatsanwaltschaft reagierten prompt. Die Beschlagnahmung und das Verbot der meisten seiner Bücher, ein Jahr Einzelhaft wegen Gotteslästerung, Schweizer Exil, hier in Zürich in der Nähe bei Ihnen, und Ausweisung aus dem Exilland hatten Panizza allerdings vom modischen Literaturprovokateur zu einem erbitterten Gegner und Kritiker des wilhelminischen Kaiserreichs werden lassen. Er wollte und er konnte nicht mehr anders. Kunst war für Panizza Waffe geworden. In sein Tagebuch notierte er, auch ich glaubte, es gäbe so etwas wie die reine Kunst. Aber wenn Sie näher zusehen, werden Sie erkennen, dass jede Kunst auch die scheinbar vom Tagesleben unberührteste, angewandte Kunst ist. Dabei war in den Parisianer-Versen, einem Gedichtband Panizzas aus dem Pariser Exil später, Wilhelm II. Ohne Rücksicht auf kunstvolle Metaphorik zum grünen Jungen, zum dummen Jungen und zum Pferd geworden. Wörtlich heißt es in diesem Gedichtband, den Feind des deutschen Vaterlandes von meinem Patmos in Paris sehe ich als einem dem Pferd verwandtes, verkoppeltes mit Schaumgebiss. Aus Pferdehurerei entstand es und ist des Stammbaums sich gewiss nicht, dass ich es Zentaure heiße. So nobel ist nicht dieser Gaul. Rossbollen hinten aus dem Steiße, Rossbollen vorne aus dem Maul. Panizzas Verse fanden Gehör, zwar nicht beim deutschen Volk, das er gerne von der Monarchie befreit hätte, dafür aber in wilhelminischen Amtsstuben. Wie viele seiner früheren Veröffentlichungen wurden die Parisianer in den ersten Wochen des 29. Jahrhunderts verboten und beschlagnahmt. Nach ihrem in Frankreich lebenden Fasser wurde steckbrieflich gefahndet, zusätzlich konfiszierte die Münchner Staatsanwaltschaft dessen Vermögen in Deutschland. Panizza war ein wohlhabender Schriftsteller seiner Zeit, der vom väterlichen Erbe gelebt und damit den Druck aller seiner Schriften finanziert hatte. Er lebte auf dem Montmartre an der Grenze des Existenzminimums, ein Exzentriker inmitten von 10.000 Büchern, der sich von Keksen aus einer großen Tüte ernährte, wie Zeitgenossen berichtet haben. Im Frühjahr 1901 stellte er sich Mönchen der Justiz. Die Anklage lautete auf Majestätsbeleidigung. Das juristische Problem bestand jedoch darin, den im Ausland publizierenden Staatenlosen Oskar Panizza in Deutschland abzuurteilen. Seine literarische Streitlust bot allerdings die Möglichkeit eines anderen Vorgehens gegen ihn. Wer den Kaiser als dummen Jungen bezeichnete, der konnte mit Zuchthaus oder aber mit Irrenhaus bestraft werden. Nach sechswöchiger psychiatrischer Beobachtung erging Ende August 1901 im Fall Panizza folgendes Urteil, das ich im Staatsarchiv in München fand. Und beachte das Behördendeutsch auch damals schon, das in der Beziehung sind wir uns ja gleich geblieben, damals und heute. In Erwägung, dass Panizza angeklagt ist, den deutschen Kaiser beleidigt zu haben, dass jedoch durch dessen Gutachten der Königlichen Direktion der Kreisirrenanstalt München dargetan ist, dass sich der Angeschuldigte bei Begehung der strafbaren Handlung in einem seine freie Willensbestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befunden hat. Aus diesen Gründen wird der Angeschuldigte Oskar Panizza außer Verfolgung gesetzt und der gegen ihn erlassene Haftbefehl aufgehoben. Der staatenlose Schriftsteller wurde entlassen und kehrte wenige Stunden später nach Paris zurück. Dort dichtete er Wut in Brand. O Musen, flieht aus dem Bereiche der deutschen Pickelhaube fort. Schürzt euch und flieht aus einem Reiche, wo man euch knebelt, Reim und Wort. Das Veilchen und die deutsche Eiche gedeihen auch an anderem Ort. Man wird bei Hof euch nie vergessen und hat dem Land euch nie verziehen, dass ihr nicht Preußen Speck gefressen und laut die Wacht am Rhein geschrien. Der ehemalige Arzt und Psychiater Oskar Panizza begann in Paris Symptome von Geisteskrankheit an sich zu diagnostizieren. Tatsächliche Verfolgung und seine Angst davor waren für ihn von nun an nicht mehr zu trennen. Schrille Geräusche bezog Panizza auf sich und sah darin Schikanen kaiserlicher Agenten. Als jene Gehörshalluzinationen für Panizza 1904 unerträglich wurden, reiste er nach München, um sich dort von seinen früheren Kollegen psychiatrisch behandeln zu lassen. Diese verweigerten jedoch die Aufnahme Panizzas mit der Begründung, er habe die bayerische Staatsangehörigkeit aufgegeben. So etwas gab es damals noch. Es sind auch wieder Gedanken, glaube ich, im Gang, eine bayerische Staatsangehörigkeit einzuführen. Noch ist es noch nicht so weit. Nach einem vergeblichen Freitodversuch zog sich Panizza deshalb bis aufs Hemd aus und lief so durch Schwabings Straßen. Es waren, wie zuvor geschildert, gute Zeiten für Exzentriker, um auf sich aufmerksam zu machen. Panizzas Provokation führte zum Erfolg oder zumindest zur Einweisung in eine Heilanstalt. Was er gesucht hatte, ärztliche Hilfe, nämlich blieb ihm versagt, stattdessen entmündigte man ihn durch seine früheren Kollegen. Die Nachricht von seiner Entmündigung erreichte Panizza in einem Bayreuther Sanatorium für Nervenleidende, dessen Satzung ausdrücklich Paranoiker ausschloss. Das Sanatorium behielt den zahlungskräftigen Patienten, so war der Arzt Panizza zum Patienten geworden. Der Schriftsteller Panizza hatte die deutsche Sprache abgelegt, sprach meist Französisch und zog sich in eine mythologische Welt zurück, aus sexuellen und astrologischen Symbolen. Im Herbst 1921 starb er an einem Schlaganfall. Zu seinen schönsten Versen gehört dieses poetische Resümee, das Lamento eines literarischen Exzentrikers. Ein Poet, der umsonst gelebt hat. Es lag die Welt vor mir mit 100 Wegen, Merkur wies mir sein rotes Gold von fern, der stolze Vater, Ordensstern und Degen, die fromme Mutter pries den Dienst des Herrn. Ihm aber war, als sie erleuchtend schweben, ein hohes Weib in märchenhaftem Glanz und Glück verheißen zu den Wolken heben, ein Seitenspiel und ein Lorbeerkranz. Und schnell entschlossen wandte er den Rücken, dem Ruhm, der Kirche und Fortunas Gunst, brach hinter sich in zwei die letzten Brücken, dein berief er, vielgeliebte Kunst. Und nun nach Jahren kennst du ihn noch wieder, den Mann, der ernst und traurig vor dir steht. Ihn schmückt kein Kranz, verklungen sind die Lieder, die einst er sang, vergessener Poet. Wohl war ihm hier und da ein Lied gelungen, doch was in tiefster Seele jauchzt und klagt, zu künden so, dass jedes Herz bezwungen, blieb unerreichbar ihm, versagt. Nun ist er alt und krank, es rast das Fieber, in seinem Blut die bleiche Wange glüht. Und vor des Kranken innerm Aug vorüber sein langes, trostlos langes Leben zieht. Da sieht er plötzlich wie von fern her schweben, das hohe Weib, gehüllt in Trauerflor. Er senkt den Blick und seine Hände heben, statt Lorbeerheut den Totenkranz empor. Fluch dir, so ruft er, die auf falschen Bahnen ein täuschend Irrlicht meine Seele zog, die mich verführt mit trügerischem Ahnen und einst so süß mein töricht Herz belog. Mit falschen Locken sangest du mir Lieder, dem Knaben einst, und sprachst von Ruhm und Glanz. Doch als Erfüllung kehrst zum Mando wieder und bringst ihm nichts als einen Totenkranz. O Dämon, Trugbild, all mein Tun und Ringen vergeben war's, durch dich verführt, verlockt, verflucht mein Dasein, dichten Träumen singen, ich hab umsonst gelebt, der Atem stockt. Schon rührt der Tod ihn an vom bleichen Monde, der Lebenshauch in seinem Geist entschwebt und spottend ruft das Echo in die Runde, kein liebes Wort ihm nach, umsonst gelebt. Schlüssel zu Panizzas psychischem Scheitern ist sein Verhältnis zu Frauen, genauer gesagt zu einer Frau, seiner Mutter. Panizzas Mutter lebte in einem christlichen Dualismus. Zwei Dinge waren es, an denen ihr Herz hing. Das eine war das Gebetbuch, das andere war das Sparbuch. Ihrem früh verstorbenen Mann war sie an Intelligenz und Geschäftssinn weit überlegen. In kürzester Zeit gelang es ihr, als Erbin des Nobelhotels Russischer Hof in Bad Kissingen die Schulden des Toten zu tilgen. Was ihre Kinder betraf, so behauptete die militante Pietistin und Unternehmerin, ihr römisch-katholischer Mann habe ihr auf dem Sterbebett die Erlaubnis gegeben, alle 5 Kinder evangelisch erziehen zu dürfen. 5 Jahre lang prozessierte Panizzas Mutter gegen die katholische Erziehung ihrer Kinder. Zwar verlor sie formal in jeder Instanz und auch der bayerische König Maximilian II. Ordnete die katholische Erziehung der Kinder an, dennoch waren das bischöfliche Ordinariat, das Kissinger Landgericht, das bayerische Innenministerium und auch der König machtlos. Mathilde Panizza hielt ihre Kinder abwechselnd an verschiedenen Orten versteckt, rückten Gerichtsvollzieher und Polizeidiener an, um die Strafe einzutreiben. So ließ sie entweder ihr Hotel verbarrikadieren oder aber sie bezahlte die Strafe mit mehrjähriger Verzögerung. Dieser erste Fall Panizza beschäftigte zwischen 1856 und 1861 immer wieder die deutsche Presse. Für Oskar wurde er eine unbewusste Aufforderung, sich wie seine Mutter weder Behörden noch öffentlicher Meinung zu beugen. Zunächst hatte der Konflikt seiner Mutter mit kirchlichen und weltlichen Behörden für ihn allerdings zur Folge, dass er in ein äußerst strenges Internat der Pietisten im württembergischen Korntal eingeschult wurde. Doch die erzieherische Erniedrigung des Zöglings Oskar Panizza in Korntal löste lediglich die lieblose Strenge seiner Mutter ab. Heute ahnen wir, was in derartigen Erziehungsanstalten noch so alles geschieht. Die Memoiren der Mutter dokumentieren Erziehung und Entwicklung Oskars. Aus den Memoiren. Die beiden ältesten Kinder, Maria und Felix, waren in Pension. So hatte ich nur die 3 Kleinsten. Wenn meine Zeit es erlaubte, widmete ich mich ihnen immer. Ich suchte sie nützlich zu beschäftigen. Sie durften auch von den Spielsachen nichts verderben, sich nicht beschmutzen. In den Dämmerungsstunden erzählte ich ihnen allerlei Geschichten, Märlein, welche ich noch möglichst ausschmückte, aber immer das Edle und Gottvertrauen darin hervorhob, um so ihr Verständnis zu schärfen. Ich erzählte ihnen viele biblische Geschichten. Konsequent widersetzte sich Panizza den mütterlichen wie dem schulischen Leistungszwang. Er muss von der Schule genommen werden, bricht eine Banklehre ab, bricht eine Hotellehre ab, schließlich holt er aber doch das Abitur nach. Nur Geistlicher will er nicht werden. Seine Mutter tobt, dann resigniert sie. Er wollte sich ganz der Musik widmen und ich war mit allem zufrieden. Ich ließ Oskar ja nur deshalb studieren, weil ich wünschte, einer meiner Söhne sollte Geistlicher werden. Da nun dieser Plan, wie es schien, scheiterte, musste er sich selbst eine Existenz schaffen. Er kehrte bald nach München zurück, wo er das Konservatorium besuchte. Er machte sehr gute Fortschritte. Nebenbei besuchte er die philosophischen Kollegen der Münchner Universität. Oskar Panizza konnte nun über sich selbst frei entscheiden. Im Wintersemester 1876-77 schrieb er sich an der Münchner Uni ein für das Fach Medizin. Der ruhige Träumer von einst bewies sich und nicht zuletzt auch seiner Mutter, zu welchen Leistungen er eigentlich fähig war. vorausgesetzt, er wurde hierzu nicht gezwungen. Im Oktober 1880, nun 18 Semester später, wurde Panitzer summa cum laude promoviert. Seine schriftliche Arbeit hielt Professor Ziemsen für mustergültig und ließ sie 1884 ein weiteres Mal veröffentlichen. Es war das Jahr, als sich Panitzer bereits wieder von der Medizin abwandte. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Assistenzarzt zuletzt in der Kreisirrenanstalt unter Professor Gutten. Das ist auch wieder eine kuriose Geschichte. Wir haben nächstes Jahr ein Jubiläumsjahr für Ludwig II. Und dieser Ludwig II. Ist auf bis heute nicht geklärten Gründen mit seinem Psychiater, nämlich eben Professor Gutten, ins Wasser gegangen und umgekommen. Und genau bei diesem Gutten war Panitzer Assistenzarzt. Es war die Zeit, als die Medizin versucht hat, mit dem Seziermesser die Seele zu finden. Diese Art von Medizin gehörte Panitzer an. Und das war auch der Grund, warum er sich dann von ihr abwandte und versucht hat, dass man eben mit Gedicht, mit Lyrik, mit ja, künstlerischer Selbstverwirklichung sich besser heilen kann, beziehungsweise eben geheilt werden kann. Dazu kam aus Hypotheken der Familie, hat er sich gegenüber der Mutter eine jährliche Rente von 6.000 Reichsmark erstritten. Das entsprach in etwa dem Gehalt eines höheren Beamten. Das heißt, er war eben in diesem Moment dann tatsächlich auch zunächst zumindest bis zu diesen Zensurmaßnahmen finanziell autark. Panitzer litt in dieser Zeit an Depressionen. Der Gemütskranke suchte sich durch das Erlernen neuer Sprachen und die Beschäftigung mit Literatur von seinen persönlichen Problemen abzulenken. Literatur war für ihn, wie er selbst später bekannte, von Anfang an auch Selbsttherapie. Zitat, 1885 erschien als Ausdruck einer ausgesprochen melancholischen Stimmung ein Bändchen Gedichte, düstere Lieder. Dieselbe Aussage verdeutlicht Panitzer 1904 noch, teils unter Nachwirkung einer in der Irrenanstalt aufgetretenen gemütlichen Depression, die fast ein Jahr anhielt, entstand das lyrische Gedichtbuch Düstere Lieder. Bleibt einzufügen, Panitzer ging so weit, auch das war um 1900 einfach unvorstellbar, hat die Orthographie, die gerade erst von Duden eigentlich in die Wege gebracht wurde, abgelehnt und hat phonetisch geschrieben. Das heißt, es ist sehr schwierig, seine Handschrift zu lesen und auch seine Bücher zum Teil, weil er ganz konsequent so geschrieben hat, wie man spricht. Das, was die Rechtschreibreform nicht in Ansätzen geschafft hat, nämlich die Vereinfachung, hat er sich selbst einfach genommen. Hat es damit allerdings den 2-3 Menschen, die später seine Tagebücher gelesen haben, auch sehr schwer gemacht. Er nennt den Prozess des Schreibens literarische Entlastung. Literarische Produktion war für ihn von Anfang an, Zitat, das beste Ableitungsmittel für allerlei psychopathische Anwandlungen. Die therapeutische Funktion, die Literatur für ihn auch hatte, schlug sich literarisch nieder. Keines seiner Werke ist deshalb getrennt von seiner jeweiligen Lebenssituation zu sehen. Mitte der 80er Jahre fürchtet der 33-Jährige, geisteskrank zu werden. In England bekennt der Exzentriker Panitzer. So viel ist sicher. Zu Hause gehe ich zugrunde. Draußen wache ich auf und bereichere mich. Zu Hause in Deutschland gehe ich sicher zugrund. Es sind zu viel Irrenanstalten dort. Die Verführung ist zu groß. Draußen in der Welt und in England sehe ich diese Etablissements nicht. Sie liegen abseits der großen Reiserouten. Die Welt erscheint gesund und wie ein aus der Anstalt versuchsweise Entlassener laufe ich prahlend mit meiner Gesundheit durchs Land, amüsiere mich, küsse die Menschen und bin glücklich. Diese Angst, vom Irrenhaus verführt zu werden, wie sie Panitzer in persönlichen Aufzeichnungen in England niederschrieb, findet sich in seinem Gedicht »Das rote Haus« wieder. Es war um Mitternacht, ich ging nach Haus zu eilen alleine. Es war eine sanfte Sommernacht mit weißem Vollmondscheine. Mein Weg war lang und außer der Stadt lief er gekrümmt und ferne. Ich wählte einen kürzeren, denn ich war müd, doch wählte ich ihn nicht gerne. Denn an dem Weg, da lag ein Haus, in rotem, flammendem Schimmer, barocken Stils. Vor diesem Haus laut warnen hörte ich immer. Zimmer an Zimmer sei besetzt mit sonderbaren Tröpfen, so hörte ich gefüllt bis unters Dach mit geistesverwirrten Köpfen. Die seltensten Gedanken spähen sie aus und ließen davon sich umgarnen, doch vor den Gedanken und vor dem Haus nicht laut genug hörte ich warnen. Es sei die Geschichte von einem Baum, von dem verboten zu essen. Die Frucht sei wunderbar und süß, doch die Folgen nicht zu bemessen. Mir ward bei diesem Anblick so weh, ich dachte an die Qualen, die meinen, an das böse Gezänk in der eigenen Brust, ich musste bitterlich weinen. Doch sieh, da regt's an den Fenstern sich und die Gardinen rückten und weiße Gestalten in Röckchen und Hemd, die schauten heraus und nickten. Die Augen rissen sie auf, doch ach, sie hatten wohl viel vergessen. Ich aber kannte manchen Mann, mit dem ich am Tisch einst gesessen. Auch mancher Freund, der einst, ich weiß, am besten den Horaz übersetzte, sah bleich und müd zum Fenster raus und gestikulierte und schwätzte. Der Direktor sei der geschickteste Mann, so hörte ich, in Schmeicheln verführen, die Nüchternsten und Gesunden sogar vermöchte er zu rühren. Eine geistige Freiheit suchen sie hier für ihre Ideen und Sparren, die sollen sie haben. Die anderen schreien, wir haben die feinsten Narren. Einen Augenblick ging der Direktor zurück, einen Orden noch umzuhängen. Da fingen die anderen mit Ungestüm gleich an, mich zu bedrängen. Komm her zu uns, du passt zu uns, auch deine Gedanken stürmen. Hier bist du völlig gedankenfrei, wir werden dich schützen und schirmen. Doch dachte ich mir, noch bist du gesund, die wollen dich nur betrügen. Noch bist du gesund, noch bist du gescheit und lässt das Haus links liegen. Noch hast du unendlich lieb die Welt mit all ihren Schmerzen und Jammern und lieber verbluten als leben hier in diesen roten Kammern. Noch hast du die Liebe, sie ist gewiss das mächtigste der Gefühle. Sie rettet dich vor dem roten Haus und vor dem schmutzigen Gewühle. Schreiben diente Panizza als Ableitungsmittel für die psychopathischen Anwandlungen. Kein Einzelfall in der Geschichte der Literatur. Interessant ist sein Hauptwerk, es sind die Batterien. Gut, dann versuche ich weniger zu knarzen jetzt im Roten Haus. Ich probiere es einfach weiter, ich halte mich still und probiere es weiter. Der Name Panizza ist ganz eng verbunden mit seinem Theaterstück Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie von 1894. Am Ort des Konstanzer Konzils lebend wissen Sie, wie folgenschwer eine solche Zusammenkunft sein kann. Panizzas Konzil spielt im Himmel. Es handelt von Glauben, Sex und Infektion. Es ist 1965 von Münchner Theaterstudenten mal gelesen worden. Seitdem wurde immer wieder versucht, es zu inszenieren. Es will so recht nicht gelingen, weil dieses Theaterstück spielt auf drei Ebenen. Es ist direkt angelehnt dem mittelalterlichen Theater. Es spielt eine Ebene ist der Himmel, die andere Ebene ist die Erde und unten die Hölle. So sollte man es meines Erachtens auch inszenieren. Das Liebeskonzil wird einberufen 1495. Damals haben katholische Könige für Spanien ertragreich einen neuen Kontinent erobert. In Europa macht sich eine tödliche Lustseuche breit, die Syphilis. Ein gewisser Luther schickt sich an, Thesen gegen den Papst und das Volk zu bringen. Die Menschheit steht an der Schwelle zur Neuzeit. Auch im Himmel haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Gott Vater ist ein seniler, seiner Schöpfungskraft beraubter Poltergeist. Sein eingeborener Sohn ist ein debiler Hypochonder. Der Heilige Geist schwirrt als Rakete durch den Raum. Über diese himmlische Trinität herrscht Maria, die Gottesmutter. Im Stück ein weltgewandtes Luder des Fernes Jäckle. Sie weiß über alles Bescheid. Verhandelt auf Teufel komm raus und lenkt die Geschicke im Himmel wie auf Erden. Von solcher Höhe richtet der katholisch getaufte Protestant Oskar Panizza im zweiten Aufzug den Blick in Richtung Heiliger Stuhl. Dort herrscht der blutrünstige Borgia-Papst Alexander VI. Er lässt unliebsame Zeitgenossen nächtens in den Tiber verschwinden. Er betreibt wie alle Päpste im Namen Gottes Machtpolitik. Ausnimmt originell schon hingegen die Orgien um den Heiligen Stuhl Alexanders VI. Der dritte Aufzug zeigt einen empörten Gott, der Marias Plan aufgreift, die Menschheit nicht zu vernichten, sondern vorerst nur mit Hilfe des Teufels zu strafen. Die Menschlein sollen erlösungsbedürftig, erlösungsfähig bleiben. Satan, ein armer Teufel, ein Freak, übernimmt den Auftrag und verspricht mit einer wahrhaft bösen seines Schattenreiches, ein teuflisch schönes Weib zu zeugen, das erst den Klerus und dann den Rest der Welt infizieren soll. Erstaunt stellt er nach einem großen Monolog, dem Kernstück von Panizzas Theaterstück, das Liebeskonzil fest, dass viele der großen Sünderinnen der Weltgeschichte sich bei näherer Befragung als eher harmlos erweisen und sich als ausgesprochen gut herausstellen. Erst in Salome findet der Teufel die erhoffte Partnerin für seine vom Himmel angeordnete Kreation. Maria, der längst nicht mehr heimlichen Herrscherin über Vater, Sohn und Heiligen Geist, führt der Teufel im vierten Akt sein engelsgleiches, hochgiftiges Geschöpf vor. Er ahnt, dass er geprellt werden soll. Seine Forderungen nach sozialen Verbesserungen, Aufstiegsmöglichkeiten, vor allem aber nach Gedankenfreiheit, scheinen unerfüllt zu bleiben. Der letzte Aufzug zeigt den Siegeszug der hochinfektiösen Schönheit in Rom. Der Himmel, das wissen wir, das jetzt natürlich, das muss kommen. Gezeichnete Ausgabe geschaffen von dem Liebeskonzil. Wir versuchen es weiter. Alfred Kubin, Sie kennen ihn, ein hochinteressanter Zeichner, der leider dann sehr mit den Nazis paktiert hat oder zumindest nicht gegen sie war. Er hat Panizzas Liebeskonzil 1913 illustriert mit Federzeichnungen und das Ganze musste 1913 im Kaiserreich, am Ende des Kaiserreichs, musste das Ganze in Exemplaren, 50 Exemplaren, nummeriert und mit Name des Käufers verkauft werden, weil die Zensur das sonst sofort unterdrückt hätte. Zur Interpretation des Liebeskonzils. Es ist natürlich kein antiklerikales Stück im engeren Sinne, sondern es ist ein sehr antikatholisches Stück. Das hängt mit seiner Erziehung zusammen, die ich Ihnen kurz geschildert habe. Der Himmel ist eine Projektion des Menschen. Favorisiert der Katholizismus die Mutter Gottes, so dominiert sie den Himmel. Wenn auf Erden, wie damals unter dem Borgia-Papst, nicht kein Glaube mehr vorhanden ist, wenn also der Glaube sehr weltlich geworden ist in den Klöstern damals, am Vatikan damals, dann ist Gott natürlich, weil die Projektion nicht mehr stimmt, ist Gott natürlich ein ziemlich seniler, schwacher Mensch, der die Schöpfung weder wiederholen könnte, noch sie überhaupt retten kann. Und Jesus ist dann natürlich ein weltentrückter Schwächling, ein Gott, an den nicht mal mehr sein Stellvertreter auf Erden glaubt. Es zwangsläufig ein seiner Schöpfungskraft beraubter alter Mann. Nicht gezielte Gotteslästerung ist diese Satire, sondern eine auf katholische Moralvorstellungen zielende, die Politik der Päpste kritisierende Himmelstragödie. Seit 100 Jahren steht der Skandal um Oskar Panizzas Liebeskonzil exemplarisch für Theaterzensur, Buchbeschlagnahmung und die exemplarische Bestrafung eines der Kirche wie dem Staat unliebsamen Schriftstellers. Um es nochmals zu betonen, kein Schriftsteller wurde jemals wegen eines Werks in Deutschland so hart bestraft wie Oskar Panizza. Ein Jahr Einzelhaft in Amberg. Für ein Buch blieb, sagen wir mal, Gott sei Dank einzigartig in der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte. Zweifellos Oskar Panizza. Das Leben allerdings, auch seine Rezeptionsgeschichte, wäre ohne den Skandal um das Liebeskonzil anders verlaufen. Noch im Gerichtssaal wurde der Abgeurteilte verhaftet. Erst gegen die zu dieser Zeit kaum vorstellbare Kaution von 80.000 Mark durfte Panizza bis zur Entscheidung durch das Leipziger Reichsgericht das Gefängnis noch einmal verlassen. Können wir ein bisschen was gegen das Poltern machen? Es hat noch irgendwie so was Teuflisches, wenn es so poltert. Bin ich einfach zu nah dran, dann wäre ich das.
Vielleicht, na, das wird ein bisschen zu wenig sein. Aber
na, ich tue mein Bestes. Entschuldigen Sie, dieses Gerumpel von unten. Kein Schriftsteller würde zweifellos, Oskar Panizzas Leben wäre anders verlaufen, seine Rezeptionsgeschichte. Er wurde verhaftet, die Kaution wurde gestellt, dann gab es die Revision in Leipzig vor dem Reichsgericht, er wurde weiter verurteilt und kam dann nach Amberg in Einzelhaft. Ich habe damals als junger Fernsehjournalist dort drehen wollen, wusste aber nicht so recht, dass es in Amberg zwei historische Gefängnisse gibt und habe dann genau die Zelle, eine sehr malerische Zelle, gedreht und im Fernsehen gezeigt, wie sich später herausgestellt hat, dass er in dem anderen historischen Gefängnis Amberg saß. Aber so ist das Fernsehen halt, man ist manchmal in der falschen Zelle. Auf alle Fälle hätte Panizza fliehen können. Das stand ihm frei, denn die ganze Entscheidung, das alles war so, dass er die Möglichkeit zur Flucht gehabt hat, hätte. Halbe schrieb mir, so hält er fest, wären sie an jenem Abend vor der Verhandlung statt uns im intimen Theater, das war ein Münchner Theater, wo Georg Büchner uraufgeführt wurde, zu soufflieren, wären sie mit dem Schnellzug nach Lindau gefahren, und zwar im Sommer, nicht wie ich heute im Winter, sonst wäre die Flucht wahrscheinlich auch nicht gelungen, wären sie mit dem Schnellzug nach Lindau gereist. Nun, schreibt Panizza, was wäre dann? Dann hätte ich der Welt das Liebeskonzil nicht ins Gesicht geschleudert, wie es jetzt so geschehen ist, sondern säße in Zürich, hätte dort vielleicht ein anderes Liebeskonzil aufgeführt und Frau Dr. Schwan hätte vielleicht ein Kind mehr. Und ich säße erst recht im Gefängnis. Nein, vor Menschen soll man nicht davonlaufen, solange man als Künstler ein reines Gewissen hat. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im August 1896 zog sich der tief Gedemütigte zurück. Er beantragte seine Ausbürgerung aus Bayern und bereitete seinen Umzug nach Zürich vor. Dort erschien 1897 Panizzas Abschied von München, aus dem ich ihm vorhin vorgelesen habe, der ihm in München bis heute offenbar nicht verziehen worden ist. In neueren Anthologien zur bayerischen Literaturgeschichte fehlt Panizzas Name. Über die Hintergründe zu seinem literarischen Abschied von München schreibt er in einem Brief aus Zürich in einer Art Manifest eines Exzentrikers. Wenn Sie in meiner Seele lesen könnten und die Motive kennten, die mich in den letzten Tagen in München herumtrieben, dann wüssten Sie, dass es die einzige Methode war, auf der ich zum Ziel kommen konnte. Dass Abschied von München der einzige Bratspieß war, auf dem ich die Münchner rösten konnte. Sie wissen schon, schön gelb, braun, knusprig. Die einzige Violinseite, auf der ich meine Rachearie vorheulen konnte. Aber die Motive kann ein zweites doch nicht so verfolgen. Diese Dinge machen sich in einem von selbst. Zensuren einzelhaft hatten Panizza den Glauben an die reine Kunst geraubt. Er fühlte sich als Künstler tief gedemütigt. Literatur wurde für den Exzentriker Selbstschutz und Waffe. Zitat, ist die Kunst nur Selbstzweck, ist sie nicht auch Mittel zum Zweck? Und wird sie nicht gerade in den Händen eines, der sie gebrauchen kann und wenig Federlesens macht, zu einer fürchterlichen Waffe, deren Wunden gefetzt aussehen, zu einer Brandfackel, vor deren träufelnden Pech die Leute die Köpfe zurückziehen? Im nahen Zürich gab Oskar Panizza seine eigene Zeitschrift heraus, die Zürcher Diskussion. Mit der Gründung eines gleichnamigen Verlags wurde er Autor, Geldgeber und Verleger seiner Schriften. Er beabsichtigte, Schweizer Staatsbürger zu werden, als ihn zwei Ereignisse an die Grenze seiner psychischen Belastungsfähigkeit führten. Der Tod seiner über alles geliebten Hündin Putzi und seine Ausweisung aus dem Exilland Schweiz. Begründet wurde diese Ausweisung, diese behördliche Maßnahme, mit der Beziehung Panizzas zu einem minderjährigen Freudenmädchen. 1,5 Jahre zuvor hatte er noch in einem Brief geschrieben, die ehrbare Tochter von 15, 16 Jahren hier ist eine pikante Erscheinung. Da würde ich gern einen Griff wagen. Gott, ich bin ausgehungert. Sie machen sich keinen Begriff. Panizza wagte den Griff. Nacktfotos der rundlichen Schönheit sind erhalten geblieben und zusammen mit pornografischen Zeichnungen des Autors im Münchens städtischen Literaturarchiv Monacensia dokumentiert. Der tatsächliche Grund für seine Ausweisung dürfte allerdings im politischen Klima der Schweiz Ende 1898 zu suchen sein. Der italienische Anarchist Lucchini hatte wenige Wochen zuvor Kaiserin Elisabeth von Österreich, Sisi, auf Schweizer Boden erstochen. Auch von Panizza waren offene Bekenntnisse zum Anarchismus bekannt. Es liegt daher nahe, in dessen Ausweisung ein politisches Vorgehen, eine politische Vorsichtsmaßnahme des Kantons Zürich zu sehen. Panizza wusste dies. Noch kurz zuvor hatte der Schriftsteller in seiner Psychopatia Criminalis, einem seiner Bücher, Psychopatia Criminalis, voller Ironie an Ärzte, Laien, Juristen, Vormünder, Verwaltungsbeamte, Minister etc. gerichtet, den Rat gegeben, doch Andersdenkende einfach mit der Diagnose kriminelle Psychose in Anstalten zu stecken. Den braven, ganz normalen Bürger schütze man so vor ihnen und vor ihren Ideen. Einer seiner schönsten Gedanken ist übrigens der Satz, der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Das finde ich sehr gut. Also wahnsinnige Ideen, wenn die sich wirklich ausbreiten, dann plötzlich normativ gelten die als vernünftig. Man sieht es in einigen politischen Richtungen. In Paris bestimmte Misstrauen. Er ging dann von Zürich aus nach Paris, flüchtete da auf dem Montmartre. Dort bestimmte er bei Misstrauen gegenüber Freunden und Kollegen, vor allem auch Angst vor weiterer Verfolgung, sein Denken. Auch wenn er seine eigene Bedeutung überschätzte, so wusste er doch, welche Folgen es haben konnte, kirchliche und weltliche Autoritäten herauszufordern. Hämisch hielten Psychiater in ihrem Gutachten über seinen Geisteszustand fest, Angst vor neuerlicher Ausweisung habe ihn in Paris inzwischen zwischen unausgepackten Kisten leben lassen. Oskar Panizzas akustische Halluzinationen, von denen er dann schrieb, haben wir es manchmal in der Psychiatrie, ist einen ganz realen Grund. Ich habe in Paris seine Wohnung gesucht, die ist natürlich nicht zerstört, oben auf dem Montmartre an einer jugendstillen U-Bahn-Station. Und dort wurde damals genau die U-Bahn gebaut. Das heißt, das, was er als Pfeifgeräusche kaiserlicher Agenten wahrgenommen hat, waren in Wirklichkeit U-Bahn-Baugeräusche. So banal ist es manchmal im menschlichen Leben. Aber für ihn war es natürlich Verfolgung durch den Kaiser. Mein Französisch ist leider so miserabel, dass es mir nicht gelungen ist, in den Archiven in Paris rauszufinden. Wahrscheinlich ist er durch die Fremdenpolizei dort überwacht worden. Aber wie gesagt, man muss in Archiven zumindest die Sprache sehr gut sprechen, um derartiges zu finden. Panizza hat sich dann weiter verstiegen in eine Forderung, ich fordere aber auch den großen Unbekannten, wiederum das Pferd, wiederum Kaiser Wilhelm II., der mich in Wirklichkeit aus Zürich ausgewiesen hat, sich zu nennen. Möge er, der große Unbekannte, sich daran erinnern, wenn er einmal ausgewiesen wird, dass es bitter ist, über Nacht und Nebel seinen Koffer packen zu müssen und unter scheinheiligen, unsittlichen Verdachtsgründen einer Meute von frohlockenden Fremden hilflos ausgeliefert zu sein. Er fühlte sich ausgeliefert und er war ausgeliefert, vor allem seiner wohlhabenden Mutter, die ihn als Antichristen längst hasste. Die erste Betroffenheit des Ausgewiesenen hatte sich gelegt, als er 1899 von Paris aus seine Parisianer veröffentlichte. Oskar Panizza gab mit diesem Gedichtband Staatsanwaltschaft und Psychiatrie die Möglichkeit, ihn oder an ihm als Andersdenken die kriminelle Psychose, seine Psychopathia criminalis, festzustellen. Ein Kreis schließt sich. Der Kritiker Wilhelms II. Wurde erst für unzurechnungsfähig erklärt und schließlich entmündigt. Oskar Panizza war an seiner Zeit seelisch erkrankt. Schreiben hatte diesen Prozess nur verzögert. Nein, er legte keinen Wert auf stilistische Vollendung. Er verstand sich als aufklärerischen Kämpfer des Wortes. Ein Grund vielleicht, warum sein Name schon immer nur einem kleinen, sehr kleinen Kreis von Lesern geläufig war. Hierüber schrieb er: Ich habe keinen anderen Namen als den ich selber mir gemacht und den vielleicht noch ein, zwei Damen durch ihre Gunst zustand gebracht. Ich gab mich nie bei einer Clique in zahlende und sichere Hut. Ich überlasse es dem Geschicke, was es mit meinen Versen tut. Das Geschick hat es, seine Verse, sie sind nie wieder gedruckt worden. Er selbst war für mich der Typ des Tatexzentrikers, das heißt dessen, der sich gewehrt hat, der auch mit einem gewissen Seitenblick Richtung Popularität, aber sich doch trotz großer Gefährdung, er ist seinen Gedanken treu geblieben. Auf der anderen Seite war er auch der Psychoexzentriker, der durch dies irgendwann an dem Maß der Restriktionen, an dem Maß der Maßnahmen gegen ihn verrückt geworden ist und sich dann in eine ganz eigene Welt geflüchtet hat. Wobei es nicht sicher ist, ob seine Selbsteinschätzung als Patient mit P-A-Z-J-E-N-T geschrieben, als Patient, wie er sich dann selber in einer Selbstbiografie nennt, auch das kann nochmal Spiel sein. Das heißt, der Psychiater hat auch mit seinem psychiatrischen Wissen gespielt, als er dann über sich geschrieben hat. Auf alle Fälle ist es ein Autor, der von der Biografie bedingt von seinem Werk auch, es ist übrigens alles, Sie können Geschichten von ihm lesen in dem Projekt Gutenberg im Internet, also seine Texte sind frei zugänglich, bis auf die Gedichte, bis auf das sehr Politische meines Erachtens, das ist wegen mangelndem Interesse oder was auch immer nicht verfügbar, aber seine Erzählungen sind verfügbar und das ist eine große Abrechnung natürlich auch mit seiner Mutter, die dahinter steckt. Ja, soweit die Hintergründe eines Exzentrikers aus dem fränkischen Bad Kissingen, der dann im fränkischen Irrenhaus geendet ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ohne jede Verschwörungstheorie, aber irgendwas stimmt hier nicht. Man braucht immer noch einen Pfeil im Köcher, wenn man mitreden will. Ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Bauer, jetzt lösen wir es so. Ich plädiere übrigens seit mehreren Jahren dafür, dass man in dieser Aula eine bessere Mikrofonierung einführt. Sie sehen, manche meiner Ideen haben vielleicht keinen allzu exzentrischen Hintergrund. Dieses Lachen überhöre ich jetzt. Nun gut, Sie haben ein bisschen was gehört über Oskar Panizza. Vielleicht haben Sie Fragen und während Sie vielleicht noch überlegen, versuchen wir zwei, sie in Stimmung zu bringen und warm zu reden. Ich glaube, vorher ist untergegangen durch den Mikrofonwechsel die Geschichte, dass Sie auf Schröters Version eingegangen sind, diesen Film, den er zum Liebeskonzil gedreht hat. Vielleicht die Frage, wäre das ein Zugang? Ist es leichter, es zu lesen oder ist es leichter, Schröters Film anzugucken?
Es ist auf alle Fälle wie immer im Leben leichter, Schröters Film anzuschauen. Nur dieser Film führt eigentlich an der Thematik, die ich versucht habe darzustellen, vorbei. Das heißt, es lohnt sich allein deshalb, weil dieses Wesen, was der Teufel mit Salome schafft, ist so etwas Bildschönes in dem Film, das eine Schauspielerin aus Rom, das Teatro Belli, wo Werner Schröter das aufgenommen hat. Das schon allein deshalb lohnt sich der Film. Aber dem Liebeskonzil ist die Boshaftigkeit genommen. Das ist einfach eine Geschichte einer Infektionskrankheit. Und es ist vielleicht auch falsch gewesen, dass Schröter als Homosexueller das inszeniert hat. Das ist eine andere Thematik. Das Liebeskonzil geht wirklich darum, um Heterogenes und natürlich um den Vatikan, von wo aus da die Menschheit infiziert wird. Aber es ist auf alle Fälle ein interessanter Film. Also das gibt auch ein Buch dazu, ein Film, das Buch zum Film, das ist ja medial alles einfach. Aber ich glaube nicht, dass es den Kern trifft, also diese vehemente, nach dem Film kann man sich nicht vorstellen, dass ein Mann ein Jahr lang eingesperrt worden ist. Heute überhaupt nicht.
Da haben wir eine Frage, ja? Der Regisseur? Werner Schröter. S-C-H-R-O-E-T-E-R.
Werner Schröter ist, das heißt, das Liebeskonzil ist eine Film, also praktisch die Filmaufnahme eines Theaterstücks, eines römischen Kleintheaters, Teatro Belli. Das waren die 80er Jahre, schätze ich. Werner Schröter ist inzwischen an AIDS gestorben und das ist Ironie des Schicksals, nicht genau um das geht es, also der Gedanke. Nicht, dass man die Männlichkeit, sondern dass man den Vatikan so trifft, ist schon verrückt. Das Problem tatsächlich ist auch ganz historisch, das Problem war die Syphilis im beginnenden 15. Jahrhundert. Und Panizza hat es dann eben auf die schwache Religiosität der Menschen bezogen, dass sowas möglich war.
Man sprach damals von der Lustseuche. Ja. Womöglich an der Stelle, wie Sie schon hinweisen, wenn Schröter an AIDS stirbt, so ganz unaktuell ist die Thematik nicht.
Nein.
Also Lustseuchen wurden immer schon in irgendeiner Weise dann interpretiert und wurden gern als Strafe, als göttliche Strafe für das fehlerhafte Verhalten der Menschen, insbesondere das sündige Sexualverhalten angesehen. Und genau darauf geht Panizza sicher mit seinem Stück ein, aber darauf können wir natürlich heute auch nochmal schauen. Ne? Also über AIDS, als es aufkam, zumindest gab es da auch eine ganze Menge an Theorien, die eigentlich genau auf solch eine
ein Fehlverhalten und ein sündiges Verhalten abzielten und der Welt mal wieder empfehlen wollten, sich anders zu verhalten.
Das Schwierige ist natürlich, wenn man Panitzer heute liest oder jeden Autor seiner, jeden Autoren oder jede Autorin seiner Zeit, die Texte sind sehr zeittypisch. Das heißt, das Frauenbild, für ihn gab es nur Huren und Göttinnen. Eine Franziska zur Reventlow ist eine relativ bekannte Bohème-Frau, eine sehr emanzipierte Frau aus München-Schwabing damals, die hat er unterstützt, deren Artikel hat er gedruckt, deren Kind, das sie hatte, hat er unterstützt, das dann später im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Also einerseits hat er sehr außergewöhnliche Frauen sehr wohl schätzen können, aber ansonsten, es war ein verqueres Frauenbild und es war auch ein verqueres Bild, was Juden betrifft. Er hat zum Beispiel eine Geschichte geschrieben, der operierte Jud, die dann von einem jüdischen Autor, Menona, das ist ein Anagramm von Anonym, wunderbar gekontert wurde, der operierte Goy, das ist ganz großartig und literarisch besser zurückgeschossen. Das ist übrigens wahrscheinlich auch ein Grund, warum es keine Straße in München gibt. Es ist aus dem zeittypischen Antisemitismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ist vieles kritisch zu sehen, nur konnte ein Panitzer damals nicht ahnen, was dann im Dritten Reich daraus entstehen würde. Das insofern muss man sein. Er ist ja von lauter jüdischen Autoren wie Tucholsky gelobt worden. Also es wäre Unsinn, in ihm den Antisemiten zu sehen.
Ja, haben wir den Worten.
Er hat sich er hat Vorträge vor sozialdemokratischen Arbeitern in München gehalten, das war aber auch schick damals. Das heißt, alle Autoren des Naturalismus haben vor Arbeitern gesprochen, um die hinter sich zu kriegen. Aber er war schon auch ein sehr verwöhntes Kind, das heißt, sich wirklich dann auf die Seite der Arbeiterbewegung zu stellen, das hat er nie geschafft. Er war dann eher so ein Anarchist. Er war auch das kommt dazu, er ist gestürzt und hat seit seines Lebens das Bein nachgezogen. Auch von daher hat er sich immer als Teufel gesehen. Also seine Rolle im Liebeskonzil, dieser Ruf nach Gedankenfreiheit, er identifiziert sich da mit dem Teufel.
Ja, bitte. Hm?
Ich glaube, er war schon sehr protestantisch. Also bei so einer Mutter, das war ja ein Taliban, protestantischer Taliban, die Mutter. Das ist also, da muss man irgendwie einen Schaden abkriegen und den hat er ab. Und dann in Korntal, dieses pietistische Institut, das es bis heute gibt, das war natürlich eine extrem körperfeindliche Erziehung. Und trotzdem glaube ich, dass er, ja, am Schluss hat er wahrscheinlich an nichts mehr geglaubt, hat sich dann zurückgezogen in die französische Sprache, aber so ganz konnte er damals den Glauben nicht ablegen. Dazu war er zu sehr gebogen.
Es gibt ein schönes Wort damals noch nicht, aber diese Art des Pietismus, ich kenne die relativ gut, ich habe darüber mal ausführlich was geschrieben und recherchiert. In der Region, wo die sich heute austobt, nennt man das den Piet Kong. Ja, und das, glaube ich, illustriert es ganz gut. Das ist eine Mentalität, die einfach sehr fundamentalistisch orientiert ist. Und die ja, macht womöglich das Leben dann an manchen Punkten schwer, wenn man so startet. Aber das,
so könnte man wahrscheinlich mit dem Amerika, nicht mit diesen Evangelisten dort sehen. Das, also zu Panitzers Zeit auf alle Fälle eine unglaublich radikale religiöse Bewegung.
Sie hatten vorher gesagt, dass er, dass sein Frauenbild sehr geprägt war durch die Mutter einerseits. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den anderen Teil nicht so richtig mitbekommen habe. Sie haben von der jungen Dame in Zürich geredet.
Ja, ja.
Gab's denn irgendeine Frau, der er ja, nachlief, nachweinte, wie auch immer, die für ihn eine große Bedeutung konstanter hatte, außer der Mutter?
Im Alltag eben gar nicht, sondern es waren wirklich heilige, unerreichbare Frauen oder Huren. Zwischendrin gab es für ihn nichts. Und das ist ja ein Männerbild, was sich weit über das 19. Jahrhundert hinausgehalten hat. Also er hat so verschiedene Frauen, Schriftstellerinnen gefördert und auch in seiner Zürcher Zeitschrift veröffentlicht. Aber zu denen hat er, da sind keine Briefe bekannt. Das war eine Freundschaft, aber er hat sich zu denen nicht hingezogen gefühlt, sondern so kameradschaftlich hat er die unterstützt. Und ansonsten denke ich auch wegen seiner Körper. Es war auch die Zeit, wissen Sie, mit Frank Wedekind damals, wenn man die Tagebücher von Frank Wedekind liest, der in der Zeit ein Münchner Autor war, der bis heute auf allen möglichen Bühnen gespielt wird mit seiner Lulu, Das sind ganz widerwärtige Szenen in diesen Tagebüchern, was er mit seiner Tochter macht. Ganz widerliche Szenen. Das ist also etwas, die Tagebücher sind auch gesperrt, aber wurden dann doch irgendwann in den 70er Jahren veröffentlicht. Dieser Aufbruch, diese, nennen wir es mal die erste sexuelle Revolution, hat natürlich ganz scheußliche Folgen gehabt. Das war dann ins Gegenteil umkehren. Und er hat sicherlich, ich weiß nicht, ob die jetzt 15, 16 war, aber mit einer Schweizer Hure da verkehrt gehabt, weil das einfacher war für ihn. Das so weit ging es, mit denen ich nicht viel reden musste, sondern eben die kaufen konnte von seinem Geld.
Gibt es denn in Zürich ein Panizza-Gässli?
Gar nichts, gar nichts, nichts dergleichen, gar nichts. Und die Ausweisung ist eigentlich schon, das war ein Vorwand natürlich mit der Prostituierten. Dieses Attentat auf Kaiserin Sisi, das war das, da wollte man keinen nicht noch einen Skandal haben. Das ist noch wieder ein Italiener mit einem italienischen Namen, Panizza, wieder irgendwas auf Schweizer Boden, da waren sie vorsichtig. Und Paris war dann natürlich der Exilort, wo man ihn sicherlich auch überwacht hat, das glaube ich schon, aber nicht von Deutschland aus verfolgen konnte. Das war damals der Erzfeind Frankreich.
Vielleicht so als kleinen Hinweis, um Vorträge ein bisschen zusammenzuführen. Sie haben eine Unterscheidung getroffen, Tatexzentriker und
Psychoexzentriker
und die Shishis. Sie erinnern sich am Anfang, ich habe versucht zu unterscheiden zwischen einer inneren und einer äußeren Exzentrik. Wir sind also sehr nah beieinander. Die äußere wären dann die Sie aufsplitten in Tat und Shishi. Mhm. Und die innere wäre
einfach oberflächlich. Das ist so ein Wolfgang Job. Natürlich ist er auch Exzentriker. Oder eine Paris Hilton ist natürlich Exzentrikerin. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern das ist etwas, um in Gala zu kommen, um ein exzentrisches Leben zu führen. Aber das ist dahinter eher eine geistige Armut als eine Haltung. Und bei denen, die ich meine, bitte? Shishi, ich habe da extra nochmal nachgeschaut. Das schreibt man entweder CHI oder sogar SCHI und nochmal SCHI.
Also nach der neuen Rechtschreibung, die letztere Variante, ist, kommt eigentlich aus dem Französischen.
CHI. Panizza hat sich da ganz einfach gemacht. Einfach, wie man es spricht. Und das macht seine Schrift sehr schwer. Weil man so gewöhnt ist, dass glücklich mit CK geschrieben wird und bei ihm nur mit K. Diese Einteilung, ich glaube nicht, dass es ist so leicht, dass man als Star mit dem Weltruhm, dass man sich da exzentrisch gibt. Wahrscheinlich sind es wild gewordene Bürger letzten Endes dahinter. Ein Job, dem glaube ich nicht, dass das eine wahre Exzentrik ist. Wenn die Leute, nehmen wir mal Banksy zum Beispiel, viele von Ihnen kennen sicherlich dieses Ausgang durch den Giftjob da, diesen Film von Banksy. Das sind wirklich Leute, die provozieren. Das ist nicht Shishi, der meint es ernst mit seiner Provokation. Und das ist das künstlerisch das einzig Wesentliche. Deswegen glaube ich auch, dass, wenn Sie das im Studium, man sollte wirklich den Gedanken verfolgen, dass man unangepasst, zumindest in jungen Jahren, das tut, was einem liegt, was man will und das durchsetzt, auch wenn es schwierig ist. Aber wenn man früh schon anfängt zu schauen, oh, wie komme ich damit an, kann ich das so hinbiegen, dass ich dann da an, das ist Vergreisung in jungen Jahren, das führt zu nichts. Insofern war das Einzige, wo ich mich identifizieren konnte damals mit Panizza, war eigentlich dieser Gedanke des Dämons, dass man sich ja an sich auch glaubt, an seine eigene Kraft und seine eigene Kreativität glaubt, auch wenn es manchmal schwierig ist. Das wissen wir alle.
Hat übrigens eine Tradition, sich auf Dämonen, den eigenen, zu berufen. Der Daimonion des Sokrates führte ihn vor Gericht. Ja. Mhm. Er sagte, er hat einen Dämon, der ihm, eine innere Stimme, wenn Sie so wollen, der ihm sagt, was er zu tun hat, was richtig und falsch ist. Und dem kann er nicht ausweichen. Er muss dem folgen. Mhm. Und am anderen Ende, also es kann was Positives sein im Sinne von Orientierung schaffen und finden und so weiter, für sich eine Linie finden. Es kann natürlich auch umkippen, so wie es dann bei Panizza umkippt und dann hört man Stimmen und dann bekommt es auf einmal eine psychopathische Qualität und ist der Weg in eine Psychose. Also ein bisschen Stimmen hören ist okay, wenn es umkippt und sie nur noch von denen getrieben werden und eben auch sie nicht mehr abwägen können. Dann könnte es sein, dass es mal Zeit wird, über eine nette Medikamente nachzudenken oder ein Besuch beim Psychiater. Ja, bitte, Sie haben noch eine Frage.
Ja. Also ich kenne nur also mit der Deutlichkeit, er schreibt wörtlich, ich empfehle den Deutschen ein Irrenhaus von der Größe der Pfalz, damit sie dort ihre Andersdenkenden unterbringen. Und das ist schon, also das kenne ich vorher mit der Deutlichkeit nicht.
Es ist natürlich nackter Optimismus, ne? Also so groß wie die Pfalz bräuchte man es nicht.
Ja.
Das ist eine ganz satirische, hochironische Kampfschrift, ein Pamphlet, sein Buch. Und es ist eben insofern ironisch, er schlägt den Richtern, den Ärzten eine Diagnose vor, die dann kriminelle Psychose heißen soll. Und mit dieser Diagnose könnte man dann eben alle Andersdenkenden im Land, also jetzt Stuttgart 21 oder was, einfach aussperren, das sind die Verrückten dann. Und insofern ist das schon ein ganz neuer, ich denke, dass es mit der Deutlichkeit ein neuer Gedanke ist. Klar, dass Heinrich Heine und so immer wieder Gedankenfreiheit sei. Der Gedanke ist alt, aber dass man das so als Mittel der Macht, dass man den Andersdenken als verrückt darstellt, das ist mit der Deutlichkeit, kenne ich nur bei Panizza.
Also Sie müssen wahrscheinlich unterscheiden, Sie müssen unterscheiden zwischen dem, dass es benannt wird und satirisch benannt wird und dem, dass es getan wird. Wenn Sie sich für die Geschichte des Wegsperrens interessieren, ja, und wie man kriminalisierte Personen einfach dann zum oder auffällige, Andersdenkende und so weiter, wie man die in die Psychiatrie steckt, ja, das hat natürlich eine längere Geschichte. Aufgearbeitet worden ist die, knapp 100 Jahre nach Panizzas Äußerung, können Sie bei Michel Foucault nachlesen. Ja? Wahnsinn und Gesellschaft. Das ist jemand, der das untersucht hat, wie eine Gesellschaft Wahnsinn instrumentalisiert zu politischen Zwecken. Sie hatten eine Frage.
Sie haben gesagt, dass der Angst
Nein, das ist ambivalent, da haben Sie völlig recht bei ihm. Das ist nicht ein klares, nur Angst haben in dem Gedicht, sondern einerseits sieht er die Bedrohung, dass die ihn reinziehen wollen, dass er also da nicht mehr rauskommt, und andererseits ist das Lockende, wenn man in einem Irrenhaus ist, dann hat man wirklich einen Ort erreicht, wo man völlige Gedankenfreiheit hat. Da kann man alles sein, da kann man in alle Rollen reinschlüpfen. Also insofern war das bei ihm eigentlich sehr lange so ein zwiespältiges Gefühl. Irrenhaus als Abschränkung, Irrenhaus auch als, ja, als Ort, wo man sich zurückziehen kann, wie er es dann später gemacht hat. Also er konnte damit nicht leben, aber es war natürlich auch in gewisser Weise schick damals, psychisch krank. Es war auch übrigens schick damals, Syphilis zu haben, nach Nietzsche und so weiter. Ja, da hat man damit kokettiert, das ist eine ganz komische Geschichte. Gut, es war dann später durch Quecksilber oder Brom oder irgendwas heilbar. Aber man hat schon auch damit, das war auch so ein Bohem-Kokettieren. Ich habe Syphilis. In Folge von Friedrich Nietzsche. Ja, es waren andere Zeiten. Man musste, das hat die Leute natürlich zutiefst schockiert, klar.
Es ist übrigens vielleicht auch sehr spannend zu sehen, dass in der Literatur etwas vorweggenommen wurde, was später dann sozusagen in der Wissenschaft, streiten wir mal nicht darüber, ob Freud Wissenschaft ist oder nicht, ja, aber was später dann in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit psychischen Phänomenen Thema wurde, mit Freud und so weiter, das greift viel weiter vorne schon bei den Schriftstellern. Also Panizza hat eine Auseinandersetzung damit. Es gibt noch einen weiter davor, der sich damit auseinandersetzt. Nehmen Sie mal Büchner. Ja. Büchner war auch Irrenarzt, ja, hat auch als Mediziner in Basel gearbeitet, im Irrenhaus, hat sich mit mit psychischen Phänomenen, Krankheitsphänomenen beschäftigt und hat die dann literarisch verarbeitet. Mhm. Und zwar zu einer Zeit, wo man eigentlich das begriffliche Instrumentarium in der Geschliffenheit, wie wir das heute fast schon alltäglich benutzen, überhaupt noch nicht zur Verfügung hatte. Und es war offenbar leichter, das zu literarisieren, künstlerisch einen Ausdruck dafür zu finden, als es schon auf den Begriff zu bringen in einem wissenschaftlichen Sinn. Also da läuft offenbar die Literatur auch ein Stück weit der Wissenschaft voraus.
Das glaube ich überhaupt, dass Kunst der Wissenschaft vorausläuft. In vielen Dingen, weil es eben Emotionen und Richtungen ausdrückt, die dann erst in Anführungszeichen naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich feststellbar sind. Das auf alle Fälle. Und ich meine, im Fall von Georg Büchner kommt es zu diesem Komischen, das natürlich immer, da freut man sich, wenn man als junger Student sowas findet, aber ich habe vorhin das Intime Theater genannt, das war ein Kleintheater in München von Panitzers Zeit, also in den 1890er Jahren, und dort haben die im Hinterhof in der Gartenlaube Leonce und Lena von Georg Büchner uraufgeführt. Also es ist schön, wenn man manchmal, man hat ja nur sehr wenig Wissen, die Lücken sind ja meist größer als die Stützen dazwischen, und es ist schön, wenn man dann so Verlinkungen findet, wie das eine das andere angezogen hat, und das ist spannend und macht es auch so ein Fund Freude, die man dann hat.
Ähnlichen Fund Freude habe ich mal auch bei Büchner gefunden. Die Lenz-Erzählung, die ja schildert, wie der Dichter Lenz im Grunde in den Wahnsinn abgleitet. Die arbeitet mit ganz bestimmten sprachlichen Strukturen. Er hat einen ganz bestimmten Stil, insbesondere in den ersten Seiten, in denen der Lenz, es fängt an am 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg und so weiter, er läuft durch die Vogesen hin zu einem Dorf, um den Pfarrer Oberlin zu besuchen, bei dem er sich Heilung verspricht im Grunde. Diese sprachliche Struktur, die er da wählt, man muss wissen, Büchner hat Melancholiker behandelt, also der Begriff des Depressiven ist viel jünger, früher hieß das Melancholie. Es ist eine Form der Melancholie. Also Büchner hat Melancholiker behandelt und hat diese Sprache in diese Erzählung hineingetragen. Und ich habe in einem Buch über Melancholie darüber geschrieben, wie ein Psychiater, ein Deutscher, in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Melancholikern gearbeitet hat. Also er nutzt noch diesen Begriff, Hubertus Tellenbach heißt der Psychiater. Und dann habe ich Protokolle von Gesprächen mit Leuten, die er als Melancholiker diagnostiziert hat, gelesen. Und siehe da, es ist genau die gleiche sprachliche Struktur, die Büchner in der Lenz-Erzählung nutzt. Das ist ja, sehr, sehr erstaunlich. Also manchmal haben da die Schriftsteller offenbar auch dieses Gespür, sozusagen in der Sprache das zu spiegeln, was man eigentlich später erst in der Analyse aufdröseln kann.
Und Psychiatrie muss man sich damals auch noch vorstellen, einfach die Kranken wurden in Ketten gehalten, wie Tiere. Erst die heilenden Psychopharmaka unserer Zeit haben sie dann von den Ketten befreit und dann neue Ketten gelegt. Aber es war damals wirklich, das waren brutalste Zustände in den Psychiatrien, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Das ist halt immer das Problem, wenn man Ihnen Texte empfiehlt. Ich würde Ihnen zum Beispiel von Panizza die gelbe Kröte auch empfehlen. Ich weiß nicht, ob die im Internet als Erzählung ist. Aber man muss so vieles versuchen, von unserer Gegenwart abzulegen und so mit neuen Augen sich in diese alte Zeit und in die historischen Umstände der Erzählung reinzuversetzen. Aber wenn man die Zeit und die Lust, das muss ja Spaß machen, sonst legt man es wieder weg. Aber wenn man das hat, dann hat man wirklich einen Gewinn davon, sich in eine andere Zeit, wirklich mit so einer Art Zeitmaschine in eine andere Zeit reinzuversetzen, lesen. Ich weiß, dass es heute immer weniger gemacht wird und es liegt zum Teil auch dann an unserem Deutschunterricht, der einfach immer einen blöden Kanon auf und abfragt und nie das Spannende, finde ich. Aber das können wir alle nicht ändern.
Nun gut, haben Sie noch Fragen? Dann viel Vergnügen bei der Lektüre von Panizza. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dr.
Bauer. Hat mir Spaß gemacht.
Gut, und nächste Woche sind wir dann, sind wir bei Herrn Lodemann, glaube ich, genau. Jetzt wollen Sie doch eine Frage stellen? Stimmt. Allerdings haben Sie gemerkt, dass ich es leider schon öfter vergessen habe. Ich habe in dem ersten Abend hier die ganze Zeit Jojo gespielt, um mal abzugrenzen, was exzentrik ist und vielleicht ein Spiel. Und wir kamen überein, wenn ich das 5 Jahre mache, dann wird das vielleicht klappen mit meiner Exzentrik. Schönen Abend, herzlichen Dank. Bis dann.
Schönen Abend, ja.